Lista Leselust, der DBB-Podcast.
Hallo, da sind wir wieder mit der 6. Ausgabe unseres Podcasts Blister Leselust, der DBB-Podcast. Es ist jetzt der 19. Juli, überall sind wahrscheinlich jetzt so ein bisschen die Ferien angebrochen oder Leute bereiten sich auf die Ferien vor. Und deswegen haben wir heute auch eine, wie immer, wir sind aber auch außerhalb der Ferien gut gelaunt, eine gut gelaunte, kompakte Folge unseres Podcasts. Und am Mikrofon sind natürlich auch dieses Mal wieder
Andrea Kartemann
und Thorsten Büchner. Und wir sind nicht alleine, wir haben uns unseren Tonmeister, den kennt ihr schon von, glaube ich, unserem allerersten Podcast, den André Schlegel eingeladen. Denn heute wollen wir mal versuchen herauszufinden, was eigentlich alles bei so einer Hörbuchproduktion passiert und wie das vor allen Dingen passiert. André, wir stellen uns jetzt mal eine Geschichte vor. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Thorsten Büchner hat seine Autobiografie verfasst mit 400 Seiten prall gefüllter, wunderbarer Anekdoten. Und dieses Buch wird natürlich hier aufgelesen, weil mein Leben einzigartig, wunderbar und spannend ist. Und wie passiert das dann?
Da kann man mal sehen, Narzissmus geht da gar nicht. Ne?
Selbstverständlich.
Mhm. Also André, wie geht das?
Naja, bei so viel Narzissmus, lieber Thorsten, da kannst du gleich mit deinem Punktschriftbuch fächern, weil wir gucken natürlich erstmal, ob dieses Buch, was du geschrieben hast, in unser Portfolio passt. Das klingt jetzt alles sehr abgehoben und arrogant, aber das ist gar nicht so gemeint. Soll heißen, wir würden jetzt auch nicht Mein Kampf von Adolf Hitler auflesen lassen, nee, weil das, ne, das versteht sich von selber. Soll heißen, eine Hörbücherei überlegt auch immer ein bisschen, was lohnt sich in Anführungsstrichen, lohnt, meint, was will unsere Hörerschaft hören, womit erreichen wir auch viele und was zum Beispiel bei uns immer schön geht, sind ja Biografien, Reiseberichte, Krimis gehen ja sowieso immer und überall, das ist ganz klar.
Vereine ich alles drei in mir.
Siehst du, genau. Oder wenn es zum Beispiel auch um Behindertenrechte geht, in der Selbsthilfe, so wie wir da ja auch dann dem nächsten Buch in der Produktion haben, Behindertenrechte in die Verfassung, mit Ausrufezeichen. Oder jetzt zurückzukommen auf deinen werten Narzissmus zum Beispiel. Wir haben auch derzeit ein Buch in Produktion und zwar ist das die Biografie von Karl Lagerfeld. Und wer Karl Lagerfeld kennt, der weiß, dass das Lebensmotto war, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Soll heißen, wir suchen also erstmal aus, ob dieses Buch, also wir gucken uns das Buch an, passt das grundsätzlich, ne, wie ist das besprochen, ist können natürlich auch gerne mal kontroverse Bücher sein. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir sind eine Kuschelhörbücherei. Jedenfalls suchen wir uns aus, ob das passt. Wenn das also passt, dieses Buch, dann geht das bei uns in die grundsätzliche Kalkulation. Also dann wird das Buch selber einmal angelesen. Das heißt, man sucht sich aus, sucht sich so 2-3 Seiten aus, wie eng die beschrieben sind. Also ich nehme eine komplett beschriebene Seite, dann nehme ich eine Seite, die vielleicht nur zur Hälfte beschrieben ist und dann nochmal eine dritte Vergleichsseite, die so ein bisschen so ein Mittel darstellt.
Aber ich muss jetzt mal ganz doof dazwischen fragen. Mhm. Wenn ihr jetzt ein Buch euch entscheidet zu produzieren, wie jetzt die Biografie bei Karl Lagerfeld, da wird die Andrea losgeschickt, in den Buchladen das Buch zu kaufen oder wie geht's dann?
Oh, das zum Glück nicht. Es läuft so ab.
Wieso zum Glück? Ich kann das auch.
Ja, ja, das stimmt. Aber das zum Glück heißt, wir können die meisten Bücher mittlerweile als EPUB beziehen, also als elektronisches Buch.
Da müsst ihr die kaufen?
Die müssen wir kaufen, tatsächlich.
Müssen wir kaufen, das stimmt.
Genau. Wir zahlen auch an VG Wort unsere Beiträge, weil das ist ja klar, wenn Leute was produzieren, dann sollen natürlich auch, also die Bücher schreiben zum Beispiel, dann sollen ja auch die Urheberrechte abgegolten sein, das auf jeden Fall.
Ganz wichtig, ja. Das ist tatsächlich so.
Und das heißt, wenn wir uns entscheiden, ein Buch zu produzieren, dann wird es gekauft von unserer Abteilungsadministrative. Und das heißt, Andrea muss jetzt nicht direkt in den Laden gehen, obwohl wir das auch tatsächlich schon hatten. Ich war jetzt auch schon öfter mal in der Buchhandlung und habe ein Buch abgeholt, weil das dann etwas dringlicher war oder weil es irgendwie auf dem Arbeitsweg lag. Das war ganz nett, der Buchhandlung Roter Stern, das war da ganz nett. Aber was auch schön ist, eben der E-Book-Download, weil das Schöne daran ist, dass wir dieses Buch dann schon so fertig zur Produktion haben, dass wir dieses Buch entweder als Hörbuch produzieren können oder weiterverarbeiten können in unsere sogenannte Pipeline. Das wäre dann für die Punktschriftproduktion wichtig, aber das hört ihr dann in einer unserer nächsten Folgen. Das Schöne ist halt eben bei diesem elektronischen Buch, dass wir da von einem Format in verschiedene Formate reingehen können, produzieren können. So wird das Buch dann runtergeladen und dann entsprechend kalkuliert. Also wie viele Minuten ungefähr wird dieses Buch dauern jetzt. Ne? Also dein Buch zum Beispiel, 400 Seiten. Mhm. Wenn du zum Beispiel dieses Buch mit meinetwegen Verdana in Schriftgröße 11 beschreibst, dann dauert eine Seite zu lesen ungefähr 3 Minuten. Mhm. 2 bis 3 Minuten. Das wird dann hochgerechnet auf 400 Seiten. Kann man sich dann so ausrechnen, 3 mal 7, ich hoffe, du machst das jetzt richtig, 700 Minuten knapp oder so. Das wäre dann so die Hausnummer, die man ungefähr hätte, 700 Minuten. Also etwas zwischen dann 11, 12 Stunden, mhm. ne? so wie wir unseren Spiegel auch haben, den wir wöchentlich produzieren. Und dann ist das kalkuliert an den Minuten. Dann hängt das jetzt noch damit zusammen, wie schwer dieses Buch aufzulesen ist, weil die Sprecher bekommen dann ja ein entsprechendes Honorar dafür. Und dann geht das Ganze in Produktion.
Also, aber wie sucht ihr denn die Sprecher für die Bücher aus? Können die sich das aussuchen oder sagen hier, das ist unsere seriöse Stimme, der muss die Sachbücher lesen, das ist unsere charmante, am Kitsch vorbeischrammende Wohlfühlliteraturstimme? Oder wie würdet ihr die passenden SprecherInnen dafür aussuchen?
Ja, also um das auf die Spitze zu treiben, natürlich würden wir so viel Good-Literatur Rosamunde Pilcher natürlich nicht von einem brummigen Kriminalkommissar vorlesen lassen. Das hätte natürlich keine Authentizität. Das ist klar. Also, das Coole ist, wir sind da sehr demokratisch aufgestellt. Wir sagen, so ein Sprecher oder eine Sprecherkraft, die sitzt mindestens das Doppelte an Zeit im Studio, als das Buch dauert. Das ist so eine Maßgabe, kann man sagen. Und da muss man auch fair bleiben und sagen, hey, okay, das Buch muss zum Sprecher auch passen, also zum Sprecher, zur Sprecherin passen. Und natürlich dürfen auch und sollen auch, das sagen wir auch ja immer auf unserem Magazin, der Kopfhörer ja auch, genauso wie hier auch, Empfehlungen ruhig geben, Buchempfehlungen geben. Und so machen das die Sprecher auch. Die schlagen ein Buch vor, haben wir jetzt auch schon ganz oft gehabt, dass dann Sprecher, Sprecherin reinkommt und sagt, hier, ich habe im WDR oder sonst wo, im literarischen Quartett oder sonst wo ein Buch gehört, eine Buchbesprechung gelesen, wie auch immer, können wir das nicht machen. Dann können wir im Medibus-Katalog, im sogenannten Medibus-Katalog, also im Verbund-Katalog der Hörbüchereien, können wir nachgucken, ist dieses Buch denn schon produziert worden? Oder wird das gerade sogar schon produziert? Und dann können wir eben sagen, okay, ist noch nicht vergeben, dieses Buch. Wir gucken, passt das eben schon in unser Portfolio? Also können wir das produzieren? Und in den, ich sag mal, 95% der Fälle ist das so, also dass wir das machen. Also es ist selten, dass wir ein Buch wirklich so ablehnen und sagen, nee, machen wir nicht, übernehmen wir nicht oder wie auch immer. Und dann wird das entsprechend produziert. Und das Schöne ist, häufig ist es so, dass ein Buch, was empfohlen wird von einem Sprecher oder Sprecherin, das auch gut schon zu dieser Person passt. Natürlich gibt es auch mal Abweichungen und dann schauen wir, wer hat denn zum Beispiel Erfahrung, also sprachlicher Natur? Ne? Ist da jemand da, der gut Französisch spricht? Dann nehmen wir natürlich diesen Menschen dafür. Oder ist zum Beispiel auch vom Stimmengeschlecht her. Passt das zum Beispiel? Also jetzt das eben erwähnte Buch Behindertenrechte in die Verfassung, da haben wir zum Beispiel so eine Sprecherkonstellation, dass das Vor- und Nachwort von einer weiblichen Stimme präsentiert wird und der Hauptteil des Buches dann eben von einer seriösen, ich sag jetzt mal eher so juristisch klingenden Stimme.
Jetzt muss man aber eins auch dazu sagen, was macht uns eigentlich aus als Hörbücherei? Weil das, was der André beschrieben hat, so von wegen jeder Sprecher liest ein Buch auf, das könnte man jetzt auch, sag ich mal, in jedem anderen Hörbuchshop so finden, aber so sind wir natürlich nicht und so wollen wir das auch nicht. Also wir haben natürlich noch viel mehr darüber hinausgehend. Wir beschreiben in dem Buch natürlich Bilder, wenn die vorkommen. Wir sagen auch, was wir wie nicht beschreiben können gegebenenfalls. Also Beispiel, wenn ich eine Norm auflesen müsste, was man ja zum Glück nicht so oft muss, ehrlich gesagt, das ist ja auch mühsam, aber die setzen wir dann meistens in Brailleschrift um, weil das dann doch meistens für die Menschen einfacher ist oder als elektronisches Dokument in einer barrierefreien Form, kommen wir in einer anderen Folge noch zu. Aber jedenfalls, wir beschreiben Bilder und wir haben eben hier in Marburg so einen Schwerpunkt zum Thema populärwissenschaftliches Fach- und Sachbuch. Und letztlich ist es eben ganz wichtig, dann auch zu sagen, wir schauen, dass die Strukturen auch für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung gut erfassbar sind und auch bei Tabellen zum Beispiel, die ja auch in Büchern durchaus häufig vorkommen, gerade im populärwissenschaftlichen Fach- und Sachbuch, da werden die natürlich auch entsprechend so aufgelesen, dass man sich vorstellt, dass der Mensch die nur hören kann. Der hat ja keinerlei Möglichkeit, die irgendwie schriftlich nachzuvollziehen. Und von daher, das ist ganz wichtig, glaube ich. Und letztlich in dem Sinne, ja, denken wir, dass wir da hoffentlich ein gutes Produkt bieten. Und wir wollen natürlich, und der André hat es gesagt, wir wollen natürlich ganz, ganz zentral Vorschläge unserer Hörerinnen und Hörer aufnehmen und die entsprechend aufbereiten. Und eben die Sprecherinnen und Sprecher suchen wir dann zum Teil auch natürlich, wie der André auch sagt, es kann ja nicht jeder irgendwie den Krimi von XYZ lesen und es kann aber auch nicht jeder überhaupt Fach- und Sachbuchliteratur lesen. Da gibt's halt, wir haben auch einen Sprecher, das ist ein ganz langjähriger Sprecher bei uns, der kann auch gut mathematische Inhalte lesen, irgendwelche Formeln oder so. Ist ja auch komplex. Ich könnte das nicht lesen, ehrlich gesagt.
Wir machen bestimmt auch mal in einer der nächsten Ausgaben mal Interview mit Sprecherinnen oder Sprechern. Finde ich total spannend, was die so für Leseerfahrungen haben. Das ist bestimmt auch ganz spannend, mal über die Schulter zu blicken. Ja. Wie liest man eigentlich so ein Buch auf? Was gibt es da so für Hürden, die man nehmen muss? Und wenn die Sprecherinnen und Sprecher die Bücher auflesen in unseren Hörbuchstudios, so eins wie in dem wir gerade sitzen und den Podcast aufnehmen, wie geht es dann weiter, wenn die fertig sind? Was passiert dann damit?
Also, noch einen kleinen Zwischenschritt. Wenn der Sprecher, also wenn das Stimmengeschlecht wie auch immer ausgewählt ist, ja, also die Person spricht das Buch ein, dann muss ja die Person sich ja auch an die Struktur an der Struktur des Buches orientieren. Und das machen wir ja in unserem DAISY-Format. Also wir machen ja hier keine Hörbücher, die nur Track vor, Track zurück können, sondern wir können ja in hierarchischen Strukturen uns bewegen. Also wir können Hauptkapitel überspringbar machen, Seitenzahlen vergeben. Und diese Struktur, die muss vorbereitet werden in einem sogenannten DAISY-Projekt. Das kann man sich so vorstellen, das sind anklickbare Links wie auf einer Webseite und man kann dann so einen Link anklicken und unterhalb dieses Links ist ein Bereich, der befüllt wird mit Audiomaterial. Also wenn ich da dann auf Aufnahme drücke, dann läuft die Aufnahme wie jetzt auch gerade und man sieht dann auch die Schallwellen zucken quasi. Also es wird ein sogenanntes Wave-File, ein unkomprimiertes Wave-File, also eine Audiodatei geschrieben, während ich hier spreche. Und so werden dann Stück für Stück diese vorbereitete Struktur, also wenn du jetzt deine Biografie machst, also ich finde das ein tolles Beispiel, dann könnte man zum Beispiel einen Bereich anlegen, der heißt Thorstens Geburt oder Thorstens Schulzeit oder dabei. Thorstens wilde Jahre an der Blister.
So, das ist dann, richtig, genau.
Und so haben wir dann Stück für Stück diese Struktur abgearbeitet und so kann das dann sein, dass wir in diesem Buch fünf oder zehn Kapitel oder sowas haben. Mhm. Das sind dann sogenannte Headings, also eben Überschriften. Die werden dann Stück für Stück vom Sprecher befüllt und wenn das dann fertig ist, dann haben wir ein sogenanntes Rohprojekt. Also es ist noch kein Buch in dem Sinne, es ist immer noch ein Rohprojekt und dann geht das Ganze in die sogenannte Postproduktion. Das hat nichts mit Briefen oder Paketen zu tun, also sozusagen Post, also nach der Produktion. Und diese Postproduktion, da wird das Rohmaterial nochmal grundsätzlich untersucht. Wir können nicht, ich betone nicht, das Buch nochmal 1:1 Kontroll abhören. Die Zeit haben wir gar nicht. Das funktioniert nämlich so, dass die Sprecher hier in sogenannten Selbstfahrerstudios arbeiten. Das heißt, die Sprecher werden eingearbeitet und wenn die sich versprechen, dann können die selber ihre Versprecher auch rausschneiden. Mhm. Ne? Und dass man eben und auch so korrekt rausschneiden, dass zum Beispiel solche Anatmer und sowas wegfallen. Das habe ich jetzt bewusst ein bisschen überbetont gemacht, damit man merkt, so hört es sich an, wenn man falsch geschnitten hat. Und dann sind die entsprechenden Headings befüllt, das Rohprojekt steht und dann wird das, wie gesagt, nochmal kurz. So jedes Heading mal Anfang und Ende wird nochmal kontrolliert, auch mit dem Inhalt, kommt das hin, hat vielleicht, ist irgendwas verschütt gegangen, wurde was vergessen zum Beispiel, das kann ja gerne mal passieren, wobei uns das alleräußerst selten passiert, also wir haben hier wirklich gut geschulte Sprecherkräfte und dann, wenn das Rohprojekt soweit in Ordnung ist, dann wird das durchgemastert, so nennen wir das. Also das Projekt bekommt eine Klangveredelung. Das heißt, jedes Heading, also jedes Kapitel sozusagen oder jeder aufgesprochener Abschnitt wird dann, das gilt auch für unsere Hörzeitschriften, der Spiegel oder der Kopfhörer und sämtlichen Sonderproduktionen, also es gilt für alles, bekommen dann diese Klangveredelung. Das bedeutet, dass leise Signale ein bisschen lauter werden und zu laute Signale etwas leiser werden, sodass man einen gleichmäßig lautstarken Klangteppich hat, sagen wir es mal so. So wie man das aus dem Radio auch kennt, dass man, selbst wenn man das Radio ein bisschen leiser macht, haben wir trotzdem einen durchsetzungsstarken Sound, weil eben auch die Höhen ein bisschen angehoben werden, die Bässe noch ein bisschen angehoben werden. Andere Frequenzen, die sehr stören würden, die ich jetzt aber nicht nachmachen werde, das sind die sogenannten S-Laute. Und die liegen bei manchen zum Beispiel bei 6 Kilohertz, bei weiblichen Stimmen. Und die werden dann weggediest, heißt das dann, ja, Diesser. Das wird zum Beispiel wird dann vom Signal her leiser gemacht, sodass wir ein schönes Klangerlebnis kriegen. Mhm. Ja, das passiert dann eben, diese ganzen Geschichten. Es wird auch ein Gate angewandt, das also als dritter Effekt noch drin, ein sogenanntes Gate. Das heißt, wenn die Schallquelle bzw. wenn die Audiodatei ab einem bestimmten Punkt leiser wird, dann wird komplette Stille erzeugt. So erzeugen wir noch ein ruhigeres Klangerlebnis. Das heißt, wenn jetzt ein Sprecher eine bewusste Zäsur in einem Buch macht, also eine Pause, dann bleibt das auch schön ruhig. So haben wir das jetzt ja auch gerade gehabt. Das macht das Ganze nochmal, ja, gerade bei gediegeneren Büchern oder bei Sachbüchern kann das ultra hilfreich sein, als wenn man das nicht macht, wenn man kein Gate hätte, dann würde man während einer Pause, wie man das bei alten Tonbändern kennt, vielleicht noch irgendwie ein Rauschen hören oder die Klimaanlage oder vielleicht ein... So, oder?
Genau, oder das Gähnen. Ich habe das mal bei so einer aufgelesenen Geschichte, wo jemand gegähnt hat. Genau. Das war aber nicht bei uns, sondern das war eine uralte, tatsächlich Bandproduktion. Genau. Egal. Also jedenfalls haben wir so einen kleinen technischen Einblick und Umblick, glaube ich, bekommen zum Thema, ne? Und ich glaube, wir verkürzen das jetzt insofern ein wenig. In dem Moment, wo das Buch sozusagen dann fertig ist, wird es dann entsprechend, ja, in unserem Katalog zu sehen sein. Ich glaube, wir müssen das auch noch mal extra erklären bei Gelegenheit. Also ihr merkt schon, uns geht der Erklärstoff für weitere Folgen nicht aus, oder Thorsten?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da einiges gelernt. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, nach so viel Technik habe ich jetzt Leselust.
Ja, bevor die Leselust befriedigt wird, nur einen kurzen Satz dazu. Wenn dieses gemasterte Buch fertig ist, wird das, also das gemasterte Projekt, das ist ja immer noch ein Masterprojekt, das wird dann über unsere DAISY-Produktionssoftware als Buch gebildet. Also, dass man sagt, okay, bilde ein Buch in MP3-Format. Und dieses gebildete Buch wird dann so aufbereitet als ISO-File, also für Techniker ein Abbild des Ganzen. Und das geht dann in unser Download-Verzeichnis und wird dann von unserer Administration eingetragen, sodass es ausleihfähig wird. Und wo ich schon mal dabei war, mache ich auch weiter. Lieber Thorsten, jetzt wird es mit dir olympisch. Und zwar nicht nur olympisch, sondern olympisch. Es geht um die Olympischen Spiele und da hast du Buchtipps mit dabei.
3 Stück habe ich eingepackt diesmal, mein kleines Täschchen hier, als ich ins Studio gekommen bin. Das erste Buch, weil die Olympischen Spiele, muss man ja nochmal sagen, für die, die es nicht wissen, ich bin schon ziemlich heiß drauf, weil mag ich sehr, habe ich früher immer alles mehr im Fernsehen angeguckt oder am Radio angehört. Die starten ja nächste Woche am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier in Paris und deswegen haben wir jetzt, ich habe insgesamt 6 Bücher dabei jetzt vor der nächsten Info. Gibt es nochmal 3 Bücher allgemein zum Thema Olympische Spiele. Das erste Buch ist so erschienen kurz vor den Olympischen Spielen in Rio 2016. Und zwar ist es so eigentlich die erste Gesamtschau, Kulturgeschichte der Olympischen Spiele, wie sind die entstanden? Natürlich gibt es auch die sportlichen Ereignisse, werden da geschildert, aber es ist allgemein so eine gesellschaftlich-politische, historische Gesamtdarstellung der modernen Olympischen Spiele von 1896 eben bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, also bis 2016. Das hat Klaus Zeiringer geschrieben, ist wirklich ein tolles Buch, ich habe das gelesen. Wer sich für Sport, aber auch für die gesellschaftliche Bedeutung des Sports und gerade der olympischen Idee, der Olympischen Spiele interessiert, interessiert und wie die sich entwickelt haben, dem kann ich das sehr, sehr empfehlen. Gerade eine gute Vorbereitung eben auf die Spiele, das kriegt man auch noch gut hin, zu lesen, bis die Spiele beginnen in einer Woche. Das Buch heißt Olympische Spiele. Der Autor ist Klaus Zeiringer und die Buchnummer ist die 811781. Sehr gutes Buch. Geht es übrigens um die Sommerspiele. Es gibt auch vom Klaus Zeiringer ein Buch über die Winterspiele, aber an Winter wollen wir jetzt erstmal nicht denken.
Von Paris jetzt zu Minga, wie man so schön sagt, also München. Da haben wir jetzt, oder da, respektive, da hast du jetzt zwei Bücher zum Thema München 72 für uns.
Genau, ich habe mich dafür entschieden, weil ich wollte noch mal so einen Blick werfen auf die letzten Olympischen Spiele, die in Deutschland stattgefunden haben. Das waren die Olympischen Spiele 1972 und da gab es ja 2022, also noch gar nicht lange her, 50 Jahre sozusagen, Jubiläum. Da gab es viele, viele Veranstaltungen. Das habt ihr vielleicht ja auch gehört. Da ging es natürlich sehr, sehr viel auch um das grauenvolle Olympia-Attentat. Ich habe da, das darf in dem Podcast vielleicht auch mal sein, ich habe einen ganz wunderbaren, spannenden, erschütternden Podcast zu dem Thema gehört. Das heißt Himmelfahrtskommando. Da erzählt eine Journalistin die Geschichte ihres Vaters, der damals als Polizist bei diesem Olympia-Attentat dabei war. Also das ist jetzt kein Buchtipp von uns, aber wer sich mit dieser Zeit beschäftigen will, dem sei dieser Podcast wirklich total ans Herz gelegt. Himmelfahrtskommando. Ich habe aber jetzt zwei Bücher mitgebracht, die im weitesten Sinne natürlich auch was mit den Olympischen Spielen zu tun haben. Ich sage aber gleich dazu, diese beiden Bücher sind auch explizit was für Leute, die sich nicht so sehr für Sport interessieren. Das erste Buch ist geschrieben worden von dem Journalisten Markus Braukmann und dem Historiker Gregor Schölgen. Und das Buch heißt München 72. Und da geht es natürlich um die sportlichen Ereignisse bei den Olympischen Spielen. Es geht ganz viel um alles, was rund um das Attentat, die Geiselnahme und die missglückte Befreiung der Geiseln auf diesem Flughafen in München-Riem passiert ist. Oder Fürstenfeldbruck, einer der beiden, ich weiß es gar nicht so genau, ist aber auch nicht so entscheidend. Es wird aber auch so das Zeitkolorit geschildert. Was war so 1972, was war für eine Stimmung? Was war in Deutschland los? In welchem Setting haben die Olympischen Spiele in München stattgefunden? Also das ist wirklich eine tolle Einführung in dieses Thema. Was war 72 in München los und in der Bundesrepublik? Als lebendig geschriebenes, erzähltes Sachbuch. Das Buch heißt München 72. Autoren Markus Braukmann und Gregor Schölgen. Und die Bestellnummer ist die 154931. Und dann mache ich direkt weiter. Dann habe ich noch einen Roman, der sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Der heißt auch genau so. Der heißt auch München 72. Und da ist die Autorin Petra Mattfeld, die schreibt unter verschiedenen Pseudonymen. Und also einem Pseudonym schreibt sie vor allen Dingen historische Romane, die so im Mittelalter spielen. Aber als ihr in ihrem echten Namen Petra Mattfeld schreibt sie auch moderne Krimis, aber eben auch so ein bisschen historische Romane in Anführungszeichen, die jetzt noch nicht ganz so lange her sind. Und wie eben 1972, das Buch München 72 spielt genau bei den Olympischen Spielen die Hauptfigur, ist, glaube ich, eine Bogenschützin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall eine Athletin aus der DDR, Angelika Nowak heißt sie, die sich freut, dass sie bei den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Und dann verliebt sie sich in einen der israelischen Sportler, die dann als Geiseln genommen werden. Und so nehmen diese Ereignisse ihren Lauf und wir begleiten da Figuren, die es in Wirklichkeit gegeben hat, die Autorin aber ein bisschen verfremdet hat, wie sie das erleben, wie sie die Olympischen Spiele erleben, wie sie das Attentat erleben, die Geiselnahme erleben, also sozusagen in Romanform das, was 1972 in München während der Olympischen Spiele los war, es war ja so große Partystimmung eigentlich, bis dann das Attentat kam, das kann man da nochmal nachspüren, also wer in die Atmosphäre eintauchen will, die damals in München geherrscht hat und das nicht sogar mit einem Sachbuch machen möchte, kann das mit diesem Roman von Petra Mattfeld tun, der München 72 heißt und die Bestellnummer bei uns ist die 1571181 und das war's zu den Olympischen Spielen.
Dann wünschen wir den tapferen Triathleten auf der Tartanbahn und den Schwimmern eine saubere Seine und gehen an die Börse.
So, nach diesen ersten Buchtipps haben wir jetzt nochmal eine spannende interne Geschichte, Andrea. Wir bekommen hier an der Blister ganz oft Besuch und diese Woche, wo wir den Podcast aufzeichnen, hattest du in der Deutschen Blindenbibliothek einen ganz spannenden Besuch. Wer hat dich besucht?
Christina Kramer vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und da kann man jetzt fragen, was hat Christina Kramer eigentlich mit uns zu tun? Ja, das ist schnell erzählt. Christina Kramer ist nämlich die Mitbegründerin der sogenannten Taskforce Barrierefreiheit. Sie ist für den Börsenverein eigentlich zuständig, auch für internationale Angelegenheiten. Macht das ganz stark mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen in Berlin. Aber eben, sie war jetzt bei uns gerade gestern und wir haben ihr vieles Spannende zeigen können. Wir haben mit ihr die ganze Produktion angeguckt und sie hat sich die Blister angeschaut, den ganzen Campus angeschaut. Und wir haben das ja schon mal erklärt, ne? Wir haben ja ein großes Gelände mit Schule und verschiedenen Häusern auch drauf und so. Und sie war da auch ganz beeindruckt und wir konnten dann auf dem Weg eben auch noch uns intensiv austauschen über die Taskforce Barrierefreiheit. Da sitzen nämlich Verlagsvertreter drin, da sitzen Menschen drin aus produzierenden Einrichtungen von Blinden- und Sehbehinderteninstitutionen, also Bibliotheken und medienproduzierenden Einrichtungen. Und diese Taskforce, so haben wir gestern auch empfunden, die entwickelt sich eigentlich immer stabiler und immer besser weiter so. Und wir haben da ganz spannende Leitfäden auch entwickelt. Die sind auf der Seite des Börsenvereins auch zu finden. Da gibt es unter anderem einen, wie erstellt man sogenannte barrierefreie PDF-Dokumente und wie erstellt man sogenannte barrierefreie EPUB, also E-Book-Dokumente. Und das sind alles solche Dinge, die würden einfach ohne die Taskforce nicht entstehen und schon mal gar nicht in Kooperation mit Verlagsvertretern. Und man muss einfach sagen, viele dieser Verlagsvertreterinnen und Vertreter stecken da unglaublich viel Zeit rein. Das ist schon irgendwie auch faszinierend gut. Und von daher dachten wir einfach, es wäre nett. Wir sehen uns nämlich ansonsten immer nur online, muss man ehrlich sagen, überhaupt nie live. Und das war gestern mal so die zweite Live-Begegnung. Wir haben uns schon mal bei einer anderen kurzen Gelegenheit live gesehen. Da hatten wir aber überhaupt keine Zeit, ausführlich zu reden. Und gestern haben wir das mal getan.
Ja, und das zeigt, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wie sehr das Thema barrierefreie Zugänglichkeit von Literatur barrierefrei aufzubereiten, dass wir das als blinde Menschen auch machen können, wie sehr das den Alltag prägt, gerade von deinem Berufsleben. Und ja, dass man nicht jetzt nur, sag ich mal, hier Hörbücher produziert, sondern dass es um ganz, ganz viel Weiteres geht und dass man natürlich die Verlage im Boot braucht, weil sonst ja, ist es vergebene Liebesmühe.
Ja, absolut.
Vielen Dank, Andrea.
Danke auch.
Vom Börsenverein nun zurück in die Stadt der Liebe nach Paris. Thorsten, bitte, deine Buchtipps dazu.
Da habe ich auch drei Bücher mitgebracht. Das machen wir natürlich auch, weil wenn so Ereignisse in so Städten oder in Ländern sind, kann man sich ja immer, finde ich immer ganz nett, sich dann auch ein bisschen mit dem Ort zu beschäftigen. Eben haben wir uns ja schon ein bisschen mit Olympischen Spielen oder mit vergangenen Olympischen Spielen beschäftigt. Und jetzt habe ich drei Bücher dabei, die Paris im Mittelpunkt haben. Ich muss sagen, ich war zweimal in Paris. Mir hat es ziemlich gut gefallen. Eine riesige, riesige Stadt, aber die Atmosphäre hat mir gut gefallen. Ich war da als ich hier Schüler war, hatten wir mal eine Klassenfahrt nach Paris. Fand ich wirklich wunderbar. Warst du auch schon mal in Paris, André, oder?
Bisher noch nicht, nee.
Ist auf jeden Fall eine Reise wert und vielleicht entdeckst du ja jetzt in den Büchern, die ich vorstelle, ein kleines Örtchen, wo du mal hin möchtest. Ich habe drei Bücher dabei. Das erste Buch ist von Antje von Kahnt und das ist aus so einer Reihe, die heißt immer Glücksorte in. Und ja, passenderweise ist es jetzt Glücksorte in Paris. Da hat sie so 80 ihrer Lieblingsorte in und um Paris, beschreibt sie kurz, gibt da so ein paar Tipps, was man da machen kann. Es sind auch immer Adressen dabei, das ist auch ein recht aktuelles Buch. Also das ist ein kleiner, netter Reiseführer über Glücksorte in und um Paris. Also wer Paris kennt, findet vielleicht ein paar schöne Ecken, die sie nochmal neu entdecken kann. Und wer von Paris noch gar nichts weiß, kriegt vielleicht Lust, dahin zu reisen. Antje von Kahnt, Glücksorte in Paris, die Bestellnummer 1478 471, natürlich alles in der Leselust-App, die Bestellnummer hilft vielleicht, aber wie gesagt, der Name ist auch gut, Glücksorte in Paris, der Titel, das war das erste Buch und dann habe ich das zweite Buch dabei, da ist es jetzt, das Buch heißt Paris, Geschichte einer Stadt und das hat geschrieben Tankmar von Münchhausen, der war lange Jahre Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Paris und der hat, das Buch ist so 2007, 2008 erschienen, also schon, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der beschreibt aber so 200 Jahre Pariser Geschichte, so von Napoleon bis zur damaligen Gegenwart, also so bis ins Jahr 2007 hinein, wo man, geht es auch viel so ein bisschen um die intellektuellen Geschichte von Paris, Schriftsteller, Stadt der Kultur, Savoir-vivre und so weiter, aber natürlich auch die ganzen politischen Entwicklungen. Also ist, glaube ich, was für historisch interessierte Menschen, die wissen wollen, was war in Paris eigentlich so los, was hat Paris für eine Geschichte. Das Buch heißt Paris, Geschichte einer Stadt von Tankmar von Münchhausen. Cooler Name übrigens, Tankmar. Und die Bestellnummer, die Buchnummer dieses Buchs ist bei uns, wenn ich es noch entziffern kann, was ich mir aufgeschrieben habe, 612911. Das war das vorletzte Buch. Und das letzte Buch, das ist jetzt wirklich was für Leute, die an Langstrecke interessiert sind. Das hat eine Laufzeit, das Hörbuch, von sage und schreibe 40 Stunden. Das ist ein wahres Epos. Das hat der Autor Edward Rutherford geschrieben. Der hat sich darauf spezialisiert, ja, über Städte oder über Länder historische Romane zu schreiben. Und das Buch, was ich jetzt dabei habe, heißt überraschenderweise Paris, Roman einer Stadt. Und da beschreibt er ja die Geschichte dieser Stadt über auch mehrere hundert Jahre anhand von Biografien verschiedener Familien. Wir begleiten eine Familie aus dem Adel, die dann bei der Französischen Revolution natürlich in Schwierigkeiten gerät. Wir begleiten die Familie dann bis hinein ins 20. Jahrhundert, wo sie dann sich in der Résistance gegen die Nazis engagiert. Wir begleiten aber auch Familien von Künstlerinnen und Künstlern, die auf Montmartre leben, die dann auch in die Zeitläufte geraten im 20. Jahrhundert. Es geht um Handwerk, Familien. Es geht um eine Familie von Kaufleuten und so versucht er aus mehreren Perspektiven, zeigt er wirklich ein ganz, ganz opulentes, farbenprächtiges Bild von Paris, von der Pariser Geschichte anhand von einem packenden historischen Roman mit ganz, ganz vielen Protagonistinnen und Protagonisten. Also für Leute, die gerne historische Romane lesen, die was Opulentes lesen wollen, farbenprächtig, detailreich geschildert. Und natürlich ist auch jede Menge Liebe dabei, die Politik. Politik spielt eine Rolle. Also ja, eine Romaneinführung in die Pariser Geschichte. Das Buch heißt Paris, Roman einer Stadt. Und es ist geschrieben von Edward Rutherford. Rutherford schreibt man übrigens, ich sag's mal kurz, Rutherford. Das ist ein bisschen die Klippe am Ende. Und wie gesagt, Laufzeit 40 Stunden. Und die Bestellnummer, die Buchnummer ist 791651. So, das waren jetzt jede Menge Buchempfehlungen über die Olympischen Spiele, aber auch zur wunderbaren Stadt der Liebe, zu Paris. Und ja, wir hoffen, dass ihr jetzt ein paar Anregungen bekommen habt und auch ansonsten spannende Infos bekommen habt aus dem Interview von mit dir, André. Und wir sagen jetzt dieses Mal zu dritt auf Wiedersehen. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Podcast. Es sagen tschüss, der Thorsten,
die Andrea Kartemann
und André Schlegel.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Lista Leselust, der DBB-Podcast. Na, Leselust? Dann schau vorbei unter katalog.blister.de und unter www.blister.de. Redaktion und Technik: Deutsche Blindenbibliothek als Bestandteil der Deutschen Blindenstudienanstalt e.V., Blister, Marburg an der Lahn.